Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Suhrkamp Espresso. Wahrscheinlich kennen Sie das ja schon aus den letzten Monaten und Wochen und Sie denken, dass wahrscheinlich ganz genau das passiert, was Sie schon kennen. Also, dass jetzt hier ein großes Oberthema auf Sie zukommt und jeweils vier Bücher da Ihnen vorgestellt werden. Ich muss Sie enttäuschen, nicht nur meine Frisur ist anders heute am heutigen Tage, sondern auch der ganze Aufbau ist anders. Wir haben nämlich heute Klassiker für Sie im Angebot. Unsere Lektorinnen und Lektoren haben ihre Klassiker, also Bücher, die Ihnen wirklich am Herzen liegen, rausgesucht und werden die uns jetzt in den nächsten Minuten vorstellen. Ich freue mich drauf, ich hoffe Sie auch. Wir beginnen mit Sabine Erbrich und ihrem ersten Buch, und zwar Annie Ernaux und die Jahre. Warum denn bitteschön diesen modernen Klassiker? Kann man ja wahrscheinlich schon dazu sagen, oder?
Das kann man sagen. Das Buch ist 2008 in Frankreich erschienen. Bei uns 2017 als gewissermaßen Auftaktpublikation des Werkes von Annie Ernaux, der großen französischen Autorin. In ihren Büchern beschäftigt sich Annie Ernaux mit ihrem eigenen Selbst. Sie erkundet das eigene Selbst. Sie stellt bestimmte eminente Szenen oder Episoden aus ihrem Leben ins Zentrum ihrer Bücher und stellt aber gleichermaßen eben auch ihr Leben immer in so einen gesellschaftlichen Zusammenhang. Und so verhandelt sie Themen wie soziale Scham, soziale Herkunft, verschiedene Formen der Weiblichkeit, Habitus, um nur ein paar zu nennen. Und Die Jahre ist zweifellos ihr herausragendstes Werk, sowohl inhaltlich als auch formell. Es handelt sich hierbei nämlich um eine kollektive Autobiografie, in der Annie Ernaux ein ganz neuartiges Verfahren angewandt hat, ausgehend von Fotografien, von Liedzeilen, von Werbeanzeigen, von Redewendungen oder eben auch persönlichen Erinnerungen, rekonstruiert sie in die Jahre ein Leben, ein exemplarisches Leben, angefangen von der Nachkriegszeit bis heute. Und damit erzählt sie aber nicht nur ein Leben, sondern gewissermaßen das Leben.
Also kann man eigentlich sagen, mit dem Buch fangen wir dann an und dann geht's mit den anderen Annie Ernaux Büchern weiter, okay?
Man kann auch alle vorher lesen und Die Jahre als großes Finale lesen.
Kann man auch.
Man ist gut beraten, auch damit anzufangen.
Okay, machen wir weiter mit dem nächsten Buch, weil Sie haben ja zwei mitgebracht. Mercé Rodoreda auf der Plaza del Diamant. Welch schöner Titel. Was hat es damit auf sich?
Das ist ein Klassiker der katalanischen Literatur, 1962 erschienen. Wir befinden uns in Barcelona, der am Vorabend des spanischen Bürgerkriegs. Die Bäckereiverkäuferin Colometa lernt auf der sogenannten Plaza del Diamant, einem Platz in Barcelona, bei einem Volksfest Quimet kennen. Er ist Schreiner und er will sie zu seiner Königin machen. Die beiden heiraten dann auch, bekommen zwei Kinder, aber schnell entwickelt Quimet dann einen sehr seltsamen Spleen. Er beginnt nämlich Tauben zu züchten im Haus der Familie, die sich dann auch wirklich ausbreiten im Gebäude, und in einem quasi emanzipatorischen Akt beschließt dann irgendwann Colometa, dem ganzen Spuk ein Ende zu setzen und vernichtet die Brut der Tiere. Und kurz darauf bricht dann auch tatsächlich der spanische Bürgerkrieg aus. Quimet zieht in den Krieg, kämpft auf Seiten der Republik, kehrt nicht zurück, und Colometa, die davor ein eher, naja, sagen wir, passives Leben geführt hat, die sich sehr angepasst hat an gewisse Rollenerwartungen, an Geschlechterrollen, muss jetzt versuchen, ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen und lernt dabei aber auch tatsächlich frei zu sein.
Klingt sehr, sehr gut. Frau Erbrich, vielen, vielen Dank für Ihre Klassiker-Tipps.
Gerne.
Tja, und weiter geht's. Schauen wir doch in das nächste Lektorenarbeitszimmer zu Herrn Hörning. Guten Tag, Herr Hörning.
Guten Tag. Guten Tag,
Alex. Sie haben ein wunderschönes Regal. So viel Zeit muss sein. Sie sehen auch sehr, sehr gut aus. Nee, wir wollen aber zu den Büchern jetzt kommen. Und zwar zu Ihrer ersten Wahl der Klassiker, Isabel Allende, Paula. Warum ganz genau Paula? Ja. Weil die Frau hat ja viel geschrieben.
Das stimmt. Die Bewandtnis ist folgende, dass ich 1995 in den Verlag kam, und das war das erste Buch sozusagen, was ich von Isabel Allende in die Finger bekam, beziehungsweise der Verleger hat es, Siegfried Unselt hat es uns damals ans Herz gelegt, dass ihr müsst dieses Buch lesen. Dieses Buch, das mit den Worten beginnt, hör mir zu, Paula. Irgendwie war ich von diesen Worten fasziniert, und es hat damit zu tun, dass Isabel Allende an ihre Tochter geschrieben hat, sozusagen das Buch begonnen hat als einen langen Brief, weil die Tochter nämlich ins Koma gefallen ist, an Porphyry erkrankt ist, in Koma gefallen ist und man ihr sagte, naja, sie wird vielleicht oder wahrscheinlich ihre Erinnerung verloren haben, wenn sie wieder erwacht. Und Isabel Allende wollte dann sozusagen die Geschichte ihrer Tochter, ihrer Familie, ihre eigene Geschichte, aber auch die Geschichte ihres Landes Chiles ihr erzählen, damit vielleicht sich wieder die Erinnerung, vielleicht wieder Erinnerung geweckt werden bei Paula. Mhm. Und das ist ein wirklich sehr ergreifendes, herzergreifendes Buch. Es ist ein komisches Buch, ein lustiges Buch. Es ist ein Buch des Abschieds und der Trauer einerseits, aber andererseits auch der unglaublichen Lebensfreude und der Sinnlichkeit. Also ein Buch von Isabel Allende, wie man sich es nur eigentlich wünschen kann. Eigentlich wunderbares, tolles, großartiges Buch.
Gut, ist notiert. Kommen wir zu Ihrem Klassiker Numero 2. Patrick Modiano, jetzt habe ich es endlich mal. Was ist das, eine Jugend? Was ist das für eine Jugend?
Ha, das ist die Geschichte von einem jungen Paar, spielt Mitte der 60er Jahre in Paris. Ein ziemlich unbedarftes Paar, 19 Jahre. Er heißt Louis, sie heißt Odile und die lernen sich in Paris kennen. Und beide werden mehr oder weniger von verschiedensten Leuten ausgenutzt. Und dann fassen sie eine Entscheidung, die ihr ganzes Leben verändern wird. Das ist ein in einer wunderbar flirrenden, schwebenden Sprache erzählt von Modiano, ein total zeitloses Buch, vor 40 Jahren erschienen. Dennoch, man kann es heute lesen wie damals und übrigens von Peter Handke übersetzt, also ein Nobelpreisträger übersetzt den anderen. Ich kann dieses Buch, wenn man mit Modiano anfangen möchte, und ich würde es empfehlen, auf jeden Fall zu tun, unbedingt mit diesem Buch. Noch was zum Titel. Der Titel, eine Jugend, ist im Grunde genommen eine Jugend, von der man sich verabschiedet. Das ist ein Buch des Übergangs. Man verabschiedet sich von der Jugend und die Jugend wird von beiden als Last empfunden.
Und das kennen wir beide nur allzu gut. Herr Hörning, vielen, vielen Dank. Noch einen schönen Tag. Und weiter geht's. Und weiter geht's mit einer Lektorin, Katharina Dittes. Frau Dittes, wunderschönen guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben ja ein Buch für uns alle mitgebracht, und zwar Betty Smith, ein Baum wächst in Brooklyn. Warum wächst dieser Baum in Brooklyn? Was ist das für ein Baum?
Genau, also Betty Smiths Roman Ein Baum wächst in Brooklyn, erstmals 1943 in den USA erschienen, hat gleich die Bestsellerlisten im Sturm erobert. Und darin geht es um die 11-jährige Francie Nolan, die wächst in Brooklyn auf, und zwar genauer in Williamsburg. Sie ist geboren 1900, das heißt, das ist eine sehr ärmliche Gegend, in der sie da lebt. Und Francie ist eine große Leserin. Mhm. Sie will die ganze Bibliothek einmal durchlesen. Sie geht jeden Tag hin, leiht sich ein Buch aus und dann setzt sie sich auf die Feuerleiter unter den großen Baum und macht es sich schön. Also sie nimmt sich dann extra irgendwie so Eiswürfel in ihr Glas und genießt dann das Buch, das sie sich da ausgeliehen hat. Also es ist ein großes Fest des Lesens, dieses Buch. Es ist eine Liebeserklärung an Bücher, an das Lesen. Und Francie tut auch nichts anderes, als davon zu träumen, eines Tages Schriftstellerin zu werden. Und wir Leserinnen und Leser dürfen sie dann dabei begleiten, auf diesem Weg ihren Traum zu erreichen. Also es ist ein absolutes Lieblingsbuch für alle, die das Lesen lieben. Und tatsächlich war es auch so, dass als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, plötzlich von allen Seiten Kolleginnen und Freundinnen kamen, die das Buch auch kannten und schon ganz begeistert waren. Also irgendwie war dieses Buch ganz schnell auch schon da.
Toll. Als Sie es zum ersten Mal gelesen haben, wie häufig haben Sie es gelesen, nur ganz kurz?
Naja, im Rahmen des Lektorats wahrscheinlich so 3-4 Mal, ja.
Ah ja, gut, erst dann beginnt die wahre Liebe. Frau Dittes, vielen, vielen Dank für diesen Tipp.
Sehr gern.
So, und weiter geht's jetzt hier in der kleinen Klassikershow des heutigen Surkamp Espressos. Allerdings jetzt nicht mit einer Lektorin oder einem Lektor, sondern mit dem Chef des Surkamp Verlags, Gunther Landgrebe.
Hallo, guten Tag.
Zwei Bücher haben Sie uns mitgebracht. Ein Klassiker, und zwar Alessandro Manzoni, Die Verlobten. Was hat dieses Buch mit Ihnen gemacht? Was ist daran so toll?
Ja, Alessandro Manzoni, Die Verlobten. 1840 ist das bereits erschienen. Eines der großen Werke der italienischen Literatur. Es ist ein historischer Roman, der um das Jahr 1630 das Brautpaar Renzo und Lucia begleitet, die endlich heiraten möchten im Stadtstaat Mailand. Ein Staat, der unterhöhlt ist von Korruption, die Bürger sind den Mächtigen hilflos ausgeliefert, Soldaten fallen ein, Hungersnot droht und schlimmer noch, die Pest trifft aufs Land. Und das ist insofern auch ein Buch zur Corona-Pandemie.
Hm. Und es ist ja ein bisschen älter schon. Packt das einen aber trotzdem immer noch heutzutage?
Ja, das ist lesenswert allein des Berichts Manzonis wegen über den Ausbruch der Pest 1630 in Italien und Mailand. Man hatte andere Sorgen. Man will nicht glauben, dass die Pest ins Land kommt. Und dann folgen herrliche Schilderungen des misslingenden Zusammenspiels von Politik, Ärzten, Gesundheitsämtern und Bevölkerung. Und natürlich fällt auch immer wieder das Wort Quarantäne. Und vielleicht ein zweites darf ich noch anfügen, ein Nachwort von Umberto Eco. Worte und Taten heißt das, Misstrauen gegenüber der Sprache. Und wer wissen will, was Fake News und Verschwörungstheorien 1630 waren, auch der lese dieses Buch.
Genau, kann er das als erstes lesen oder dann gleich zu Ihrem nächsten Tipp weitergehen. Und zwar Thomas Bernhard, warum denn bitteschön Wittgensteins Neffe?
Ja, Wittgensteins Neffe ist ein berühmter Text von Thomas Bernhard, vielleicht nicht sein bekanntester, aber mir einer der liebsten. Es schildert die Freundschaft Thomas Bernhards zu seinem deutlich älteren Freund Paul Wittgenstein, einem Neffen des Philosophen Ludwig Wittgenstein. Es ist die Geschichte einer Lebensfreundschaft. Und man erlebt Thomas Bernhard menschlich und warmherzig wie selten. Es ist eine Krankengeschichte, die in einer Lungenklinik beginnt, dem Pavillon Hermann, in der die meisten Patienten nur noch auf den Tod warten. Und es erzählt sehr einfühlsam die Verarmung und Vereinsamung Paul Wittgensteins. Und warum soll man es jetzt lesen? Es ist wirklich echte Bernhard-Lektüre, scharfzüngig, stellenweise unglaublich komisch, heiter und traurig zugleich. Und Thomas Bernhard wäre am 9. Februar 90 Jahre alt geworden. Und wer ihn entdecken will oder ihn schon kennt, sollte auch dieses Buch unbedingt kennen. Und da habe ich einen besonderen Tipp. Es gibt eine wirklich wunderbare Einlesung von Thomas Holzmann als Hörbuch 4 Stunden lang. Und das ist ein ganz großes Vergnügen, wirklich grandios.
Lesen oder hören, Herr Landgräbe, vielen, vielen Dank für Ihre Tipps. Tschüss.
Gerne, tschüss.
So, und kommen wir jetzt in unserer kleinen Spezialausgabe hier des Surkamp Espresso zu einem Klassiker, Klassiker, Klassiker. Ein Buch, das wirklich, glaube ich, fast wirklich jede und jeder von Ihnen gelesen hat. Es geht um George Orwells 1984. Frau Dammel, wunderschönen guten Tag erstmal.
Hallo, Herr Spalek.
Warum haben Sie sich denn diesen Überklassiker rausgesucht? Was ist der für Sie?
Naja, Sie sagen ja schon zu Recht, wir kennen das ja fast alle aus der Schule. Die Aktualität dieses Buches zeigt sich unter anderem auch daran, dass es ja vor 4 Jahren, als Donald Trump zum Präsidenten der USA gewählt wurde, auf Anhieb in die Bestsellerlisten sprang. Und dieses Buch ist von einer, ja, ich finde, geradezu beklemmenden Aktualität. George Orwell entwirft ja hier das düstere Szenario eines totalen Überwachungsstaates, in dem alles und jeder bespitzelt wird, in dem es keinerlei Individualität mehr gibt, in dem mit Sprache manipuliert wird. Und gerade heute im Zeitalter von Big Data und der Durchdigitalisierung der Welt läuft es einem doch eiskalt den Rücken hinunter, wenn man das liest.
Gibt es denn da irgendwas außer diesem wirklich sehr, sehr schönen neuen Cover hier in dieser Edition, das muss man ja auch mal dazu sagen, irgendwas, was noch wirklich erhellend dazugekommen ist in der neuen Übersetzung?
Wir haben für diese neue Übersetzung Eike Schönfeld gewinnen können, einen mehrfach ausgezeichneten Übersetzer. Und wie jeder Klassiker veralten natürlich auch Übersetzungen. Das Original bleibt in der Schönheit der Sprache, aber durch die Übertragung in die Fremdsprache veraltet natürlich so ein Text. Und wir haben hier mit der Übersetzung von Eike Schönfeld den Text wieder in ein modernes Deutsch gebracht, in ein Deutsch eben des 21. Jahrhunderts.
Also man kann 1984 neu entdecken.
Unbedingt, ich empfehle es jedem und ja, Pflichtlektüre würde ich sagen.
Absolut. Frau Dammel, vielen, vielen Dank. Tschüss.
Danke Ihnen, tschüss.
Und Sie merken, heute geht's schnell, ne? Zack, 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 wie geschnitten Brot. Machen wir gleich weiter mit den nächsten Klassikern und machen wir weiter mit Frank Wegner. Guten Tag, Herr Wegner.
Schönen guten Tag.
Also, Mario Vargas Llosa, Tante Julia und der Schreibkünstler. Warum das? Wie lange mussten Sie überlegen, dass Sie gesagt haben, das ist mein Klassiker?
Eine Zehntelsekunde. Sensationelles Buch. Ja, tatsächlich. Daniel Kehlmann sagte, das sei einer der lustigsten Romane aller Zeiten. Dem wollen wir uns mal anschließen. Turbulente Geschichte. Tante Julia, das ist eine attraktive, kapriziöse 32-jährige Bolivianerin, die lässt sich scheiden und taucht dann in Lima auf, in der Hauptstadt Perus. in der Hoffnung, dass sie sich standesgemäß wieder verheiraten kann. Aber da trifft sie ihren Neffen Mario. Das ist ein 18-jähriger Jurastudent, der nebenher beim Hörfunk, beim Rundfunk, beim Radio arbeitet. Und der verliebt sich in sie. Das ist erst ein Flirt. Und dann wächst sich aus zu einer vollumfänglichen Liebe. Die Familie ist entsetzt. Also der Clan ist in Aufruhr und die beiden fliehen jetzt durchs Land und suchen einen Priester, der sie illegal, es sind die 50er Jahre, also 18, da ist er minderjährig, trauen würde und ist eine ganz rasante, komische Kiste. Mario Vargas Llosa hat gesagt, das Ding sei hundertprozentig autobiografisch. Er war tatsächlich lange Jahre mit seiner Tante verheiratet.
Okay.
Pikante Sache. Und das Groteske daran ist, diese Liebesgeschichte, diese turbulente Liebesgeschichte, die ist verwoben mit den Radiohörspielen, die ein Kollege Marios beim Hörfunk Tag und Nacht in die Tasten haut und die ganz Peru, ganz Lima, das ganze Land in Atem halten. Und das ist, dieses Buch ist toll, es ist überbordend, es ist tatsächlich lustig, es ist so ein Panoptikum aus tollen Geschichten. Das sind Geschichten, die Mario von Verwandten, von Freunden hört, die er erlebt, die er beim Hörfunk aufschnappt. Und die er hier weitergibt auf eine Weise, die fantastisch ist.
Herr Wegner, das klingt schon mal sehr, sehr, sehr gut. Und ein bisschen Reise war da schon dabei. Und beim nächsten Buch, bei Ihrem nächsten Klassiker des heutigen Tages, ist auch Reise dabei. Julio Cortázar und Carol Dunlap haben zusammengeschrieben Die Autonauten auf der Kosmobahn. Was hat's damit auf sich?
Das ist eine der schönsten Expedition der Literaturgeschichte, das muss man so ungehemmt superlativisch sagen. Das ist ein ganz kurioses Format. Die beiden sind sterbenskrank. Es ist das Jahr 1982. Sie wollen eine letzte Unternehmung veranstalten und sie beschließen, in ihren VW-Bus zu steigen und die Strecke Paris-Marseille in 33 Tagen zurückzulegen, alle 65 Autobahnraststätten abzuklappern, auf jeder zweiten die Nacht zu verbringen. Und sie führen da eine Art Bordbuch, eine Art Logbuch. Das ist eine Art amoröses Zwiegespräch. Dunlop ist ja eigentlich Fotografin, dokumentiert das auf so eine ganz tolle, aufgeladene Weise. Sie schreiben darüber. Es ist tatsächlich so eine Ethnographie des Alltagslebens. Ne? Also da geht es um Müllmänner, um irgendwelche Arbeiterkolonnen, um beißende Ameisen, irgendwelche Lerchen, die Parkplatzruhe nächtens stört. Und es ist ein überbordendes Buch voller Witz und Hintersinn. Ganz, ganz tolle Lektüre, große Empfehlung.
Also zwei herausragende Empfehlungen. Vielen Dank. Ihnen noch einen schönen Tag.
Ebenso, danke.
Und Sie sehen schon, wir haben heute schon ganz schön was geschafft, ne? Weil dieser Stapel, den haben wir an Klassikern schon, abgearbeitet. Aber ein Buch kommt noch und ich freue mich ganz besonders auf Frau Plöschberger, denn die wird das jetzt uns vorstellen. Guten Tag, Frau Plöschberger.
Guten Tag.
Also, Christa Wolf, Stadt der Engel, machen Sie es kurz. Warum gerade Sie dieses Buch?
Also, Stadt der Engel, erschienen im Frühjahr 2010, ist das letzte große Buch der im Dezember 2011 verstorbenen Christa Wolf, der namhaftesten und bestimmt auch wichtigsten Autorin der DDR-Literatur. Es ist ein Buch der gesammelten Lebenserfahrungen Christa Wolfs, ein Buch des Rückblicks natürlich auf einen untergegangenen Staat, auf die DDR. Ein Buch, das um eine zentrale Frage kreist. Was geschieht eigentlich, wenn ein Staat untergeht? Was geschieht aber vor allem mit dem Menschen, der sein ganz persönliches Schicksal an diesen Staat gebunden hat? Und Ausgangspunkt der Reflexionen Christa Wolfs zu diesen Fragen ist der Spätherbst 1992, als sie Stipendiatin in Los Angeles ist, sich also in beträchtlicher Entfernung zu einem bereits wiedervereinigten Deutschland aufhält, das sie allerdings nicht loslässt. Beispielhaft kann man sich die Eingangsszene vor Augen führen. Die Einreise in die USA gelingt nur mit dem Pass jenes Staates, mit dem blauen DDR-Pass, den es also schon nicht mehr gibt. Der Pass ist noch gültig, der Staat nicht mehr Existenz. Mit welcher Identität, also fragt sich die Erzählerin, ist sie eigentlich unterwegs?
Und dieses Buch, ist das ein guter Einstieg für Leser oder ist das schon was vielleicht für Fortgeschrittene, für Kenner von Christa Wolf?
Nee, ich glaube, es ist ein richtig guter Einstieg, weil es ein sehr umfassendes und lehrreiches Journal biografischer und politischer, könnte man sagen, Identitätsturbulenzen ist. Es ist ein Buch, das insofern es ein Rückblick ist und eine offenherzige Selbstbefragung, auch so etwas wie die Summe eines Schriftstellerinnenlebens ist. Und es ist ein Buch, das auch ein ganz zentrales Thema der älter gewordenen Schriftstellerin Christa Wolf ins Zentrum rückt, nämlich die Frage, warum sie, die in den 80er Jahren noch für den Nobelpreis von der westdeutschen Kritik vorgeschlagen wurde, denn nun 92, 93 fallen gelassen wird, warum sie zur Staatsdichterin, als Staatsdichterin bezeichnet wird, denn es ist der Herbst und Winter, in dem bekannt wird, dass es von Christa Wolf, dass Christa Wolf nicht nur jahrzehntelang von der Stasi bespitzelt wurde, sondern dass es von ihr auch eine sogenannte Täterakte gibt, dass sie selbst also als IM, als offizielle Mitarbeiterin der Stasi galt. Auch das ein ganz wichtiges Thema in dem Buch und ein überaus, würde ich sagen, erhellendes und auch lehrreiches Kapitel persönlicher Lebensgeschichte und auch deutscher Geschichte.
Also auf mehreren Ebenen wichtig. Frau Plöschberger, vielen, vielen Dank für Ihren Beitrag hier zu unserer kleinen Sonderausgabe des Suhrkamp Espresso. Heute mal kein Ein-Oberthema oder vielleicht doch. Das Thema war heute Klassiker. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf bald. Tschüss. Thank you.